heart's the only sound. Throw my fears all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day. Will you hold me?
Zerschlagt, was mürb und morsch im Stade. Von eurer Not klagt Dorf und Flur. Den stolzen Henkern keine Gnade. Zerschmettert Höfling und Pandur. Der Feige mag vergebens zittern. Der Held macht seinen Bruder kühn. Und aus zerbrochenen Kerkergittern wird eine neue Welt erblühen.
Diese zur Revolution aufpeitschenden Verse wurden genau vor 170 Jahren in Kulmbach geschmettert. Zumindest in der Erzählung, um die es heute gehen soll, Die Gefangenen auf der Plassenburg, verfasst von Jakob Wassermann. Im Studio bei mir Wolfgang Schobert, Historiker, langjähriger Lehrer am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Er hat uns gerade das Revolutionsgedicht vorgelesen. Herr Schobert, zunächst mal, mir ist Jakob Wassermann weniger bekannt. Was ist denn das für ein Schriftsteller?
Wassermann war zu seiner Zeit, das heißt im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, ein Bestsellerautor. Seine Romane wie Die Juden von Zirndorf, Kaspar Hauser und der Fall Mauritius waren sogar internationale Bestseller. Er hat viele Erzählungen geschrieben, darunter auch Die Gefangenen der Plassenburg. Er zählt heute leider zu den völlig vergessenen Autoren.
Warum eigentlich?
Ja, Wassermann war jüdischer Herkunft, ohne jedoch seinen Glauben zu praktizieren. Als die Nazis 1933 zur Macht kamen, wurde er verfemt. Die Veröffentlichung seiner Werke wurden untersagt. Er stirbt dann bald darauf, 1934, im Alter von 61 Jahren, hat also nur die Anfänge dieser Verfolgung miterleben müssen. Doch das Verbot durch die Nationalsozialisten, seine Werke und die Diskriminierung seiner Person hat nachhaltige Wirkung. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 gibt es nur wenig Interesse an seinen Werken. Das gilt leider bis heute.
Sie haben als Lehrer am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium versucht, seine Erzählungen, die Gefangenen der Plassenburg, wieder bekannt zu machen.
Ja, das war ein Projekt von Schülerinnen und Schülern des Leistungskurses Deutsch. Wir wollten eine Erzählung, die so dicht bei uns spielt, vor der Haustür spielt, wieder bekannt machen. Wir wollten sie popularisieren. Aus lokalpolitischen Gründen, aus heimatlichen Gründen, so könnte man sagen, im so Thema gemäß. Es hat auch den Schülern sehr viel Spaß gemacht, vor Ort zu recherchieren. Wir haben die Hintergründe ausgelotet, dieses Textes, dieser Erzählung. Wir sind in die Archive gegangen, wir haben im Kulmbacher Stadtarchiv, wir haben im Staatsarchiv in Bamberg. Wir haben uns große Mühe gemacht. Und ich muss sagen, den Schülern und Schülern hat es ausgesprochen viel Spaß gemacht, hier vor Ort mal ad fondes zu gehen, die Quellen reinzugehen. Und auch die Person des Schriftstellers fand ich sehr interessant. Und daraufhin ist da ein Projekt entstanden. Der Buchner Verlag in Bamberg, das ist ein Schulbuchverlag, hat großes Interesse gezeigt, daraus ein Projekt zu machen. Er hat dann diesen Text mit unseren Projektmaterialien zusammen abgedruckt und ist heute eine Lektüre, die in ganz Bayern gelesen wird und Kulmbach doch auf ganz andere Weise und auch die Plassenburg natürlich bekannt macht.
Ist Wassermann persönlich bei der Recherche für seine Erzählung auch nach Kulmbach gekommen?
Ja, er ist 1908 nach Kulmbach gekommen. Das weiß man durch sein Tagebuch. Er hat sich einquartiert in das damalige Hotel Krone. Es war ein Hotel, ein bekannteste Hotel in Kulmbach in der Langgasse. Und dieses Hotel zur Krone taucht dann auch in der Erzählung selbst auf.
Worum geht es in der Lektüre »Die Gefangenen der Plassenburg«?
Die Geschichte spielt im März 1848. Es ist die Zeit der Erwachenden, der ausbrechenden Revolution. Also im März 1848 kommen zwei Schriftsteller, der eine heißt Peter, der andere heißt Alexander, bei ihrer Wanderung quer durch Osteuropa und Deutschland, Österreich, auch nach Kulmbach. Sie nehmen Hotel Krone Quartier und lassen sich am Abend dann in der Schenke das Kulmbacher Bier so richtig schmecken. Angeheitert, wie sie dann nach der zweiten, dritten Maß sind, schwärmen sie von Umsturz und von Umsturzideen, von revolutionären Bewegungen, die sie gerade in ihrem Ausbruch auch erlebt haben, in diesen Städten, wo sie durchgekommen sind, also Breslau, Wien und Prag, und sie schwärmen. Ihre Unterhaltung wird dann von den braven, biederen Gästen an den Nachbartischen am Hotel, im Hotel verfolgt, allesamt königstreu bis in die Knochen. Und die hören, wie die so sprechen, die Studenten, hören sie den Appell, den Aufruf zur Revolution heraus. Ein, ja noch schlimmer, ein beabsichtigtes Attentat auf den bayerischen König. Einer von ihnen ruft die Polizei herbei, die erscheint auch dann prompt und eskortiert die beiden jungen Männer, begleitet von einer erregten Menschenmenge, hinauf zur Plassenburg.
In der Plassenburg, die damals ja noch Strafanstalt war, mit Hunderte von Gefangenen belegt war, da waren die ja auf allerengstem Raum eingepfercht, die Gefangenen.
Ja, und genau diese Situation beschreiben sie, erleben sie und beschreibt dann Wassermann sehr drastisch in seiner Erzählung. Die Plassenburg oben ist, ein Ausdruck aus dem Text selber, ein Behälter des Elends, wie es heißt. Ausgemergelte Elendsgestalten in finsteren Löchern, zum Teil in Ketten angeschmiedet. Die beiden jungen Leute hören dann bei ihrer Ankunft von drakonischen Strafen, Essensentzug, Dunkelhaft, Krummschließen, das heißt eine Streckfesselung durch Ketten. Das Allerschlimmste, von dem sie hören, ist aber etwas, was den Häftlingen ständig widerfährt, das absolute Schweigegebot. Sie dürfen nicht miteinander sprechen. Es wirkt wie eine Folter und hat schon viele der Eingekerkerten in den Selbstmord getrieben, wie es in dem Text heißt. Am nächsten Tag dann, noch bevor der Richter auf die Burg kommt, der ihren Fall untersuchen soll, werden die beiden dann Zeugen, wie die Lage unter den Gefangenen explodiert. Es bricht eine blutige Revolte aus. Die Eingekerkerten oben auf der Plassenburg befreien sich von ihren Verliesen und erbeuten Waffen. Wärter werden überrollt, einer wird getötet bei dieser Aktion. Und es ist die Revolte ausgebrochen auf der Plassenburg.
Wir reden heute über die Erzählung Jakob Wassermanns »Die Gefangenen der Plassenburg«. Es geht um unsere Lokalgeschichte. Wie waren die Zustände in der Plassenburg während der konstitutionellen Monarchie? Beteiligen sich Peter und Alexander dann auch aktiv an dem Gefangenenaufstand?
Jein. Einerseits können sie sich mit den Gewaltbereiten, mit dieser Meute nicht identifizieren. Andererseits möchten sie sich mit den Aufständischen solidarischer zeigen. Wassermann lässt zum Beispiel Peter sagen, ich habe hier den Text vorliegen, »Ruhig, Brüder, wir gehören zu euch, wir sind Revolutionsleute, wir haben euch frei gemacht, wir haben Lieder für euch gedichtet.« Daraufhin verliest er die eingangs gehörten Verse, zerschlagt, was mürb und morsch im Stade, von eurer Not klagt Dorf und Flur.
Hat dieser Aufstand denn Erfolg? Können die Gefangenen ausbrechen?
Die Häftlinge brechen zwar das Tor auf, das zum Burgberg hinabführt, doch in der Zwischenzeit sind schon aus Bayreuth herbeitelegrafierte Soldaten eingetroffen und die sind vor dem Burgtor in Stellung gegangen. Als sie raus wollen aus dem Tor, feuern sie auf die Meuterer. Als einer der ersten wird Alexander getroffen. Und er verblutet dann in den Armen seines Freundes Peter.
Es handelt sich ja um Dichtung, um Literatur. Entspricht denn die Handlung der Erzählung auch den historischen Fakten, die vorliegen?
Ja, zunächst einmal, Jakob Wassermann hat für die Geschichte gründlich recherchiert. Die Ortsangaben innerhalb Kulmbach sind authentisch. Lange Gasse, sprich Langgasse, die beiden Gasthöfe, die genannt sind, zur Krone und ihm gegenüber zum Goldenen Hirschen, haben existiert in der damaligen Zeit. Mhm. Wassermann hat sich selbst kennengelernt bei seinem Besuch 1908 in Kulmbach. Und auch der zentrale Kern der Geschichte ist zutreffend. Die Plassenburg wird wenige Jahre nach der Zugehörigkeit zu Bayern, nämlich 1817, Gefängnis, damals Zwangsarbeiterhaus genannt. 1862 wird die Burg dann zu einem Zuchthaus umgewandelt, einer sehr viel schärferen Kategorie von Haftanstalt. Und die besteht dann bis 1909, also relativ dicht an den Ersten Weltkrieg heran. Mit 300, 400, 500, ja sogar mal 600 Insassen ist die Plassenburg das größte Zuchthaus Nordbayerns.
Ja, die Kulmbacher werden in der Erzählung sehr obrigkeitsfromm oder königstreu gezeigt. Waren Sie das beim Ausbruch der Revolution 1848 tatsächlich?
Ja, ganz gewiss. Kulmbacher war in der Revolutionszeit und nicht nur da eine königstreue Stadt. Vor allem die gut situierten Bürger hatten ein Faible für die Wittelsbacher, das bayerische Königshaus. Grund ist die frühe Anbindung Kulmbachs an die Bahnlinie Nürnberg-Hofen in den Jahren 1845-46, die man Ludwig I., dem bayerischen König, verdankt. Und als der dann 1848 zugunsten seines Sohnes Max abdankt, huldigt man diesem in Kulmbach. Er besucht dann auch zweimal mit seiner Gemahlin Marie die Stadt. Kulmbacher haben einen Wittelsbacher Saalbau, ein schlossartiges Hotel mit Festsaal in der Innenstadt. Und Mitglieder des Königshauses sind immer wieder in Kulmbach und werden dort hofiert. Beispiel Prinz Ludwig, dann Prinz Ruprecht und 1914 sogar der bayerische König Ludwig III.
Mhm. Zum Gefangenenaufstand, der beschrieben wird in der Erzählung, gibt es den wirklich so? Gab es den wirklich so?
In dieser Form nicht, wie er beschrieben wird. Im März 1948 gibt es keinerlei Ausbruchsversuch. Wohl aber im Jahre 1866. Hier entwickelt sich ein Aufstand aus einem geringfügigen Anlass heraus. Die Häftlinge wollten im Januar 1866 ein kleines Stück aufführen, was von der Zuchthausverwaltung abgelehnt wird. Daraufhin kommt es zu blutigen Handgreiflichkeiten zwischen Aufsehern und Gefangenen. Die Häftlinge brechen gewaltsam aus ihren Unterkünften im Arsenalbau aus und erstürmen dann die Galerie des Schönen Hofes. Die Zuchthausverwaltung fordert telegrafisch militärische Verstärkung aus Bayreuth an und sofort werden 120 Soldaten des in Bayreuth stationierten 13. Infanterieregiments in Marsch gesetzt. Sie kommen dann auch wenige Stunden später, ziehen vor die Plassenburg, gehen in Stellung vor dem Tor oben und angesichts der scharf geladenen Gewehre ziehen sich die Aufständischen in ihre Zellen zurück. Es kommt zu keinem Blutvergießen.
Mhm. Warum hat denn Autor Wassermann den Vorfall von 1866 auf 1848 zurückdatiert?
Ist ganz klar, er wollte den Gefangenenaufstand mit der Märzrevolution von 1848 in Verbindung bringen. Zwar war in Kulmbach selbst von den revolutionären Ereignissen so gut wie nichts zu spüren. Doch in der Region gibt es durchaus Erhebungen, meistens von einfachen Arbeitern, Kronacher Raum dann von Flößern. Es sind etwa 5000 Mann beteiligt. Und sie attackieren Schlösser, sie fallen Schlösser ein, Amtshäuser. Auch die jüdischen Anwesen in der Umgebung werden mit besetzt und zerstört zum Teil.
Welche Orte sind davon noch betroffen?
Ja, naja, also Rednitz zum Beispiel, Küps, Schnei, Altenkunstadt, Schmalsdorf, Feidlar, Mainleus, also viele Orte, Melgendorf, Schwarzach, Steinhausen, auch Turnau ist betroffen. Es kommt in den meisten Plätzen dann zu Plünderungen und auch Sachbeschädigungen.
Wie lange dauert die Märzrevolte?
Wenige Tage. Am 16. März 1848 ist wieder alles unter Kontrolle. Der damalige Regierungspräsident von Oberfranken, der heißt Melchior Ritter von Stenglein, geht schonungslos, brutal gegen die Aufständischen vor und nimmt die Rädelsführer dann fest. Der Großteil von ihnen sind ungefähr so 200, 300 Mann, wird auf die Plattenburg gebracht übrigens, zu den dort fast 500 regulär einsitzenden Gefangenen.
Ja, und bei Jakob Wassermann spielt das absolute Schweigegebot für die Häftlinge auch eine große Rolle. Es zieht sich durch die ganze Erzählung. Hat sich das tatsächlich so zugetragen?
Nein, das ist eine bewusste Veränderung durch Wassermann. Die damalige Gefängnisordnung, wir haben das mit dem Leistungskurs genau recherchiert, sieht nur eine ganz normale Regelung bei Strafvollzug vor. Ich habe mal diesen Passus mitgebracht, wie das dann auf der Plassenburg geregelt war. Mhm. Insgesamt, so heißt es, ist alles Lärmen, Schreien, Singen, Fluchen, Pfeifen und jede Unanständigkeit im Betragen und im Ausdruck, jede unsittliche Handlung strengstens untersagt. Die Gefangenen haben in Ruhe und Frieden zu leben und sich allen Zankens und Schimpfens zu enthalten. Zitat Ende. Das ist also der Normalfall, ist das Übliche. Von einem absoluten Redeverbot ist überhaupt nicht die Rede. All it takes is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I could feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. From Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Te delata un perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo delante de la gente. Me pones indecente, lo rico que se siente. Se te nota que eres calle. escalar.